der Marthaler ja sichtbar geworden. Das heißt ja nichts anderes, als wir sitzen jetzt da und lassen uns in diesem gesunden, volkstümlichen Liedkontext einbeziehen. Und das geht ewig sofort, wie die Volksliedbücher uns das eben versprechen. Ewig hatte ich einen Kameraden, ewig sah ich einen Hügel, ewig ging ich über die Heide, ewig ist Erika. Das sind die Attitüden. Und wenn ich jetzt für euer Stück Atta etwas sagen wollte, wo sozusagen der Ausdruck der destruktiven Zerstörung von etwas als im Sinne unserer Tradition, jüdisch-christlich-muslimischen Tradition, als Beschädigungsakt für die Forderung nach Ewigkeit, oder wie wir es in unserem Stück machen, wir wollen Gott und damit basta. Ja? Wenn Sie das vorgeben, dann müssen Sie natürlich eigentlich auch klar machen, dass nur an den Trümmern, nur an den Ruinen glaubwürdig der Begriff Ewigkeit kleben kann. Denn alles, was ich auf der Welt sehe, so wie es da ist, macht meine eigene Erfahrung. Es verliert nach 10 Jahren die Fassadenfarbe, nach 20 Jahren brechen die Fensterkreuze raus, nach 30 Jahren bröckelt das Dach und nach 50 Jahren ist es eine Ruine. Alles, was da ist, neue Schuhe, nach 3 Monaten sind sie eben alt. Ewigkeit als Attribut für das Versprechen auf Größe, Dauer, Paradiesisches etc. ist nur eben glaubwürdig eine Feststellung an Ruinen. Die berühmte Ruinenwerttheorie des Absoluten bei Speer und Hitler ist ja nicht einfach eine blöde Macke von Geisteskranken, sondern die entspricht unserer kulturellen Tradition. Und der Dekonstruktivismus heißt ja nichts anderes als eine zielgerichtete Herstellung des Zustandes, in dem etwas Anspruch auf Dauer haben kann, nämlich als dekonstruiert. Das ist sozusagen der intentionale Akt der Zerstörung, nicht der barbarische Akt der Zerstörung, sondern der intentionale Akt der Zerstörung. Und dann kann ich daran kleben, ewig. Ja? Das will ich eigentlich vergewissert haben. Eingeredet wird uns aber, wir wollten auf der Bühne sehen, wie alles ewig anders wird. Natürlich, wenn es so wirklich radikal ununterbrochen anders wird, ist es ja auch ewig. Die einzige Form von Dauer ist der ewige Wechsel, das ist das goethische Motiv. Es ist natürlich klar, dann sage ich mir, oh wie schön, die Firmen Henkel und Mercedes, die Firmen Toyota und Hertie etc. garantieren, dass das ewig so weitergeht. Ja? Eben Baguette essen und Tee trinken und herumvögeln und bei Sonnenschein dies und bei Regen jenes. Leider kriegen die das ja nicht fertig, wie Sie alle sehen. Jetzt im Parlament gestern, vorgestern, der große Einbruch der Barbarei durch das Diktum, die Wirklichkeit ist anders. Ja? Der Haushalt lässt nicht zu. Die Steuereinkommen, die Entwicklung der große Göttin Konjunktur lässt es nicht zu, dass es ewig so weitergeht. Denn Gerhard Schröder wurde ja gewählt als Kanzler der Garantie, dass es ewig so weitergeht. Und nicht, ja? Wir machen zwar manches besser, aber nicht anders. Und Führerfiguren oder große Kulturhelden in diesem Zusammenhang sind ja immer Leute, die vergewissern, die Gläubigen, die Anhänger, die Wähler vergewissern, dass sie Dauer garantieren können. Wenn Sie heute den Markenartikel sehen, also das haben wir öfter untersucht, für Henkel, für Mercedes und andere, die Bevölkerung erwartet gegenwärtig nur noch von Henkel, 7 Firmen sind es, gut, also von Firmen wie Henkel und Mercedes, die Garantie, dass es uns in einigen Jahrzehnten überhaupt noch gibt. Ja? Persil bleibt Persil, Mercedes bleibt Mercedes, das ist die Garantie, die kulturelle Garantie für Dauer unseres Lebens, und darauf rechnen wir uns auf. Also die Götter sind ersetzt worden durch die Markenartikel, hinter denen so viel Power steht, dass ökonomisch glaubwürdig, gesellschaftlich glaubwürdig versichert werden kann, die gibt es auch in 30 oder 50 oder 50 Jahren. Übrigens, Ewigkeit selbst wird eben nur noch geglaubt im Hinblick auf die einzige Begründung von Dauer, die wir wirklich haben, und das ist Müll. Der große Gott dieser Gesellschaft muss und kann nur Müll sein, denn jeder kann verstehen, dass strahlender Müll uns zwingt, uns mit den Handlungsfolgen unseres sozialen Tuns über die nächsten 15.000 Einzelne, das heißt, alles, was wir jetzt machen, müssen wir Subspezies 15.000-jähriger Strahlenzeit organisieren. Zum Beispiel unsere Beschriftung der Lager. Subspezies der Tatsache, dass das in 300, in 1000, in 10.000 Jahren menschliche Wesen oder evolutionär unsere Nachfolger wahrnehmen können. Denn die Endlagerung soll ja heißen, Hände weg, Finger weg, strahlt, ist gefährlich, etc. Nun drücken Sie mal für zukünftige Nachlebende in 1000 Jahren, das haben wir für die amerikanische Regierung gemacht, drücken Sie da mal aus, Lesbarkeit, Wahrnehmbarkeit, Signalement und so weiter, für die Aussage, Achtung, hier ist lebensgefährlicher strahlender Müll begraben.
Ja, wenn es immer so weitergeht, wenn die Firmen funktionieren, ist ja, dann kann sich das ja in alle Ewigkeit so fortsetzen. Dann
eben nicht
die Leute, hier darf man nicht hin. Nein, das war ironisch gemeint, ja. Das ist klar. Ich wollte aber nochmal das, was du jetzt gerade erzählt hast, über diese Forderung nach Dauer, mit dem Professionalitätsbegriff, den du da vorhin entwickelt hast, nochmal in Verbindung bringen. Das fand mir wichtig zu sagen.
Wiederholungsprofessionalität.
Du hast ja so diese Wiederholungsprofessionalität, also dass man in der Lage ist, Vorgänge emotional hochstehend in gleichbleibender Qualität zu reproduzieren.
Ja.
So hat man immer Professionalität verstanden, so hat man auch Professionalität am Theater verstanden, also Peter Stein, ein Abend musste aussehen wie das andere, so wie ein VW aussehen muss wie der nächste VW am Fließband. Nun haben wir aber diesen Taylorismus oder was das jetzt ist, oder Fordismus hinter uns gelassen und möglicherweise wird doch jetzt von dem Profi genau das Gegenteil verlangt.
Ja, das
nämlich, dass er sich auf ständig neue Situationen ständig neu einstellen kann. Und gerade diese alte Professionalität gilt als Versteinerung und als Dilettantismus.
Ja.
Da wollte ich fragen, wie du das reflektierst.
Also, es ist ja nicht mehr möglich, den Professionalismus universal Dilettantismus. Ja, es ist ja nicht mehr möglich, den Professionalismus durchzuhalten, denn in dem Maße, wie wir uns individuell als Profis bewähren, das heißt spezialisieren, Kenntnisse, möglichst alles überhaupt Kennbare, Wissbare über eine Sache wissen, beispielsweise ja, Professionismus im Hinblick auf die Nierenheilkunde heißt, sich heute im Hinblick auf ganz bestimmte Funktionen der Niere oder ihrer Physiologie zu spezialisieren, und in dem Maße, wie wir alle professionalisiert wurden durch Spezialisierung, damit wir für die anderen was wert sind. Selbst Straßenkehrer mussten sich professionalisieren, werden sie in allen anderen Bereichen Dilettanten. Mit anderen Worten, der seit 18. Jahrhundert entwickelte Professionalismus für jedermann führt zu einem Universal-Dilettantismus. Je mehr wir in einem Falle etwas wissen, desto weniger in allen anderen, also umso dilettantischer werden wir in allen Bereichen. Und immer schon ist aufgefallen, dass eine Professorensitzung im Berufungsausschuss oder im Promotionsausschuss etc. genauso abläuft wie eine Sitzung unter Kaninchenzüchtern am Stammtisch, die Ministerrunde auf gleiche Weise abläuft wie Vollversammlung von Bühnenarbeitern etc. Überall hat man das Gefühl, ja, das sind doch die Ärzte und Professoren, das sind doch nur wirklich Könner. Warum läuft das so ab, als würden eines Alltagsmenschen von der Straße zufällig zusammengesammelt, gezwungen, sich zu irgendwas zu äußern? Wieso ist das so? Eben, weil wir gerade durch die hochgradige Spezialisierung in einem Bereich auf alles andere, was eben die gesamte soziale Kommunikation ausmacht, nur als Universaldilettanten reagieren können. Und das bedeutet natürlich, dass alle unsere Sehnsüchte nach Garantie der Ewigkeit, etwa religiös durch die Institution der Kirche oder durch die Vermittlung des Offenbarungswissens oder Garantie der Dauer durch Institutionen aufbauen, ja, gelische Theorie, Erzwingung der Ewigkeit durch die Entwicklung von Institutionen, die über alle biografische, individuelle Entwicklung von Menschen hinaus Bestand haben können, etc., dass also alle diese Möglichkeiten so wenig Glaubwürdigkeit noch besitzen, so wenig Chancen noch haben. Wir können nicht mehr annehmen, dass tatsächlich unser soziales Verhalten als Kollektiv, sagen wir mal in der Bevölkerung oder hier Theatergruppe oder Angehörige einer Institution, gesteuert werden kann durch das Wissen derer, die sich darauf funktionärsmäßig beispielsweise spezialisiert haben. Wir müssen umgekehrt annehmen, dass das gesamte gesellschaftliche Leben, wie auch unsere Einbettung in die kulturellen großen Zusammenhänge, in die philosophisch-religiös erschlossenen Themen etc., nicht mehr nach dem alten Muster des Besten, der führt, des Kenntnisreichsten, der führt und so weiter, sondern nach dem Modell des Blindensturzes vollzogen wird. Ja, das, was im 16. Jahrhundert entdeckt wurde, dass tatsächlich die Gesellschaft als ein Herzog der Lebenden durch die Fairness darstellt, wie sie Bruegel als Blindensturz entwickelt hat. Und dann muss man sich fragen, ja, was steuert dann eigentlich so? Dann kommt man auf den autopoetischen Gedanken der sich selbst steuernden Systeme etc., aber dann ist man wieder jenseits der Möglichkeiten, selber mit sich als einer solchen Entwurfsgröße für die Zukunft, als überhaupt einer wahrnehmbaren Entität mit einer Individualität zu rechnen, kommt man ja nur als Partikelchen in diesen Bewegungen vor. Also die Vermittlung, die Antwort heißt, weil der Professionalismus eben dazu führt, dass wir in immer größerem Maße gegenüber fast allen 99,999% Tätigkeiten, die unser Leben ausmachen, Dilettanten werden müssen, gerade durch die Professionalisierung werden müssen, verändert dieser Prozess seinen Charakter. Umso mehr werden die alten Beglaubiger des Anspruchs von Individuen auf Partizipation, auf Teilnahme an der Ewigkeit, auf Orientierung auf das Paradies etc. Gefordert sein. Denn innerhalb dieses Universaldilettantismus, sagen wir bestenfalls sich selbst steuernden Systeme, kann das Individuum sich verorten, sich in Zusammenhang definieren, nur eben, indem es beweist, dass das, was es sagt, auch tatsächlich glaubwürdig zu sein hat. Man kann es glauben, man kann es annehmen. Beispiel, der es sagt, hat sich selbst diesem Anspruch total bis zum Ende seines Lebens als Märtyrer unterworfen. Und so ist das Christentum groß geworden, so ist der Islam groß geworden, so werden alle Bekennergemeinschaften weltanschaulicher oder religiöser Art schließlich auch die Wissenschaften natürlich und die Dichter, die Poesie. Wir leben ja heute noch von den rausgeworfenen Ohrabschneidern, erfolglosen Asozialen, diese Metier, die nicht mal in der Lage waren, im Alter in einem Café so zu kommunizieren, dass sie den Kaffee auch bekamen, den sie bestellt haben. Wir leben ja heute noch von dem Beweis, diese Weltfremdheit, dieses Ausgestoßen, Abgestoßensein bedeutet. Ein Van Gogh, der wie ich mein ganzes Leben aufgrund der Erfahrung als Kriegskind, ich muss nicht wie Bora fantasievoll die Interessante des Krieges beschwören, ich habe ihn erlebt, ich weiß, das soll ich beschwören, die Normalität für einen modernen Europäer heißt, bürgerlichen Anzug, Schlips, Unauffälligkeit etc. Ja? Keine Bohemen, keine Selbstverwirklichung, Bohemen, keine Faxen, sondern wie jeder Angestellte. Natürlich ist das dann schon ein bisschen mehr. Das ist ja eigentlich das Signum Mortis, nämlich Hinweis auf die Art und Weise, wie die meisten meiner Art als Intellektuelle in diesem Jahrhundert unter die Räder kamen oder gewürdigt wurden oder eben im alten theologischen Sinne nicht zum Hoden, sondern zum Boden, diese berühmte Geschichte von Otto, ja, Humilitatis, also Demut gegenüber unserer eigenen Bestimmung zur Erde sollen wir wieder werden. Das ist ein Intentionalzeichen und das zeigt deswegen, wie alle Intentionalzeichen in die Richtung, in die es den Pfeil sendet. Und die blöden Bürger dachten, das ist das Potenzgebaren der Hoden, auf die da hingewiesen würden. Deswegen wurde jeder, der Schlips trägt, sofort als konservativer alter bürgerlicher Sack abgetan. Ne? Aber wir, wenn wir das tatsächlich in der Demut vor der Sensation des Normalen, der Außergewöhnlichkeit des Normalen empfunden haben, wussten immer, das zeigt zum Boden, da, wo wir hin müssen. Das ist übrigens auch aus der protestantischen Ethik entwickelt worden. Ihr wisst ja, die Geschichte der Krawatte kann man heute überall nachlesen. Dass wir also in diesem Zusammenhang die Umkehr unserer Vorstellungen, Avantgarde war ausgerichtet auf Überbietungsstrategien, auf die Sensation, die Einmaligkeit des Bürger und so fort. Die Umkehr im Hinblick auf die Erfahrung, das Außerordentliche, das ereignet sich von selbst. Ja? Sehen Sie, was ist außerordentlich innerhalb der Zeitung? Das Berichtenswerte. Was ist das? Flugzeugabsturz, 9. September Türme einstürzen, Wellen fressen, Tankerunglück etc. Ja? Aber das ist für Krieger wie mich, Kulturkrieger wie mich, ist völlig witzlos. Das erzwingt sich von daher, ich gehe um die Ecke und schon kracht. Das ist auch was Simples, aber ich gehe um die Ecke und es geschieht nichts. Ich gehe in den Laden, mache auf und die Milch steht im Regal, das Konfekt ist greifbar, drei Brotsorten, ja. Das ist die Sensation. Die Sensation des Normalen, die Außergewöhnlichkeit des Normalen. Wir haben in 16, 17 Jahren eine Zeitung herausgegeben, die hieß die Hessische Positive Allgemeine. Ne? Da wurde immer mitgeteilt. Heute, triumphal, kein Mensch vom Fahrrad gefallen. Keiner aus dem zweiten Stock, keine Ohrfeigen von der Ehegattin. Nun machen Sie mal einen Weltreport, ja, über das Glück der Normalität, das heißt, des ewigen Fortgehens. Das meine. In dem rhetorische Oper zur Erzwingung der Gefühle habe ich das noch ein Stück, das hast du wahrscheinlich als Kopie gesehen, ja, gemacht. Das Glück. Aufstehen morgens, regeln, dann langsam schlurfen, erste Wasserabgabe, zur Tür, Bildzeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, vom Postboten zugelegt, Tür zu, am Tisch, schlupfen an, hinsetzen und dann Zeitung lesen. Ne? Und es geht halt alles gar nichts an. Man liest es eigentlich im Hinblick auf etwas ganz anderes, nämlich die Erfahrung, der ich hier sitze, schon wieder völlig problemlos ausgestanden. Kein Schmerz, kein Problem mit den gestrigen Lockenwicklern oder mit dem Tarnkonservieren etc. Ja, ich sitze schon. Und das Brötchen ist da und es schmeckt. Und während ich die Bildzeitung lese, 100.000 Leute kastriert und zermahlen und der Mus von Leiden, dann mache ich, wunderbar, eben das, was man für so unglaublich hält. Aber das ist es tatsächlich. Der Kleinbürger weiß, wie die Hierarchien der Wertigkeiten der Kultur aussehen. Der Kleinbürger weiß, seit 19. Jahrhundert, seit industrieller Maschine der Überbietungsrevolution, das Verändern, was es heißt, still und ruhig am Kaffeetisch zu sitzen, ja, nicht einmal das Ei zu köpfen, aber vielleicht doch, wenn er an nichts denkt, also wenn er nicht hier dran denkt, dann kann er es machen, an nichts zu denken, die Welt vollständig im Gesichtspunkt zu sehen und so wie ich hier sitze, ja, ich sitze und besitze, Wagnersche Riesenattitüde, eben noch Kulturhelden, die beiden da, Fasold und Fafner, ja, mit Mord und Totschlag etc. Und jetzt nicht einmal, ich liege und besitze heißt nichts anderes. Im Bewusstsein der Ewigkeit dieses Augenblicks. Ja? Die Welt reduziert sich wirklich auf den Blick aus dem Fenster. Die Gardinen wehen leicht im Wind. Es gibt ab und zu mal einen kleinen Geruchsstoß aus einer Geranie, die jetzt aufgeblüht, jetzt wieder abblüht. Ja? Und dann so Primelchen. Und ansonsten geht es mal Licht an und mal wieder aus. Das Hotel ist wieder dunkel. Und nichts geschieht. Das ist der Triumph der Kultur. Das zu garantieren, wo wir von Natur aus rechts und links von Neidern, Habgieren, wilden Tieren zerrissen werden, beraubt werden, vergewaltigt werden, etc. Das ist die Natur des menschlichen Lebens. Ist die kulturelle garantiert. Es geschieht nichts. Ja? Wirklich die Erziehung von Bauer. Das ist nach wie vor das große Glück. Die Wiederholbarkeit, die ewige Wiederholbarkeit. Ich gehe zur Tür, nehme die Zeitung, ich lese und obwohl dann tausend von Leuten gerade zermahlen werden, führe ich mein Frühstücksbrötchen ein. Ich habe keine Schmerzen, keine Irritation, ich habe nicht mal Druck und auf dem Terminplan. Ja, heute gehe ich gegen 12 mal mit dem Hund um die Ecke. Sonst gibt es gar keine Verpflichtungen. Das ist doch nun wirklich das, wofür der Atta da in den Turm gesprungen ist. Ja, endlich raus aus diesem ewigen Auf und Ab und noch ein paar PS mehr und links steuern, rechts steuern, ne? Achtung, Vorsicht, Check für Herz und Lungen und Kinderkriegen und Begattungsakrobatik etc. Ja, das ist doch alles fürchterlich. Das führt doch dazu, dass der Mensch am Ende seiner kulturbarbarischen Laufbahn als Held dann wirklich nur noch eingesteht, hier bin ich aufgebrochen, wie da nebenan. Das sind alles Reihenhäuser des Kleinbürgertums, bis heute noch, die doch gestärkt wurden durch die Verwandlung dieser Räume in Ruinen im Krieg, die aber schnell wieder zuflickten und dort in Ruhe und Frieden sitzen wollten, und zwar umso mehr, als sie den Krieg eben selber noch miterlebt haben. Also das große Vorbild für die Ästhetik des Unterlassens, für die Sensation des Normalen, ja, souverän ist, haben wir vor 20 Jahren geschrieben, wer den Normalfall garantiert und nicht wie der blöde Karl Schmidt, so ein Faxenmacher des bourgeoisen Weltgestaltens, meinte, souverän ist, wer über den Ausnahmefall. Der Ausnahmefall kann jeder kleine Idiot herstellen. Ne? Greift zur Pistole, schießt in die Menge, schon ist der Ausnahmefall da. Also ist doch wirklich gar nichts. Souverän ist, wer den Normalfall garantiert, wer das Normal Null garantiert, wer die Ereignislosigkeit garantiert, wer, wie der Bürger sagt, Ruhe und Sicherheit, das heißt ja nichts anderes als störungsfreie, ewige Wiederholung der gleichen Schritten an den Automaten, an den Kiosk, mit der Buttel auf den Sitz, einmal trinken und so weiter. Das ist das kulturheroische Großziel. Dafür hat sich ein Atter, natürlich verbrämt jetzt in die religiöse Aussage, Erzwingung des Paradieses, in den Turm geworfen.
Also nachvollziehbar ist das, das ist im Grunde genommen auch die Sehnsucht nach Ruhe, möglichst nach absoluter Ruhe, die aber dann doch noch bei lebendigem Leibe irgendwie erfahren. Ja. Das gibt dann das Bild von dem Zeitungslesen, Kleinbürger, dem hoffentlich nichts wehtut. Was selten genug vorkommt, dass einem beim Frühstück gar nichts wehtut. Ich habe zum Beispiel heute extreme Kopfschmerzen, obwohl ich vorher nichts getrunken habe.
Ja, weil du wusstest, dass ich heute deine Fälschung,
weil ich heute entlarvt werde. Ja. Ja. Also da möchte ich mich auch für entschuldigen. Das habe ich, einfach vorurteilshaft alles in den falschen Hals gekriegt. Möglicherweise spielen auch starke Ressentiments eine Rolle. Genau. Aber lass uns nochmal hier zum Thema kommen.
Du konntest es einfach nicht ertragen, dass ich der Grillvater, leibliche Vater von Christoph Schlingendienst bin. Das war der Punkt.
Und dann habe ich gedacht, das kann nur asozial enden. Genau. Also da bin ich jetzt eines Besseren belehrt. Das freut mich total. Und ich hoffe, dass wir diese Mythologie wirklich durch dich belegt, also zur Grundlage eines neuen, beinahe hätte ich gesagt, tausendjährigen Reiches machen können.
Ja, ich habe ja schon den jungen Hans Bleth daran gesetzt, dass er die mosaische Biografie von dir entwirft. Ja, also das ist fast fertig. Wir wollen es aber als erstes Spiel, wir laden dich dann zur Premiere ein.
Das einzig Blöde ist, es ist fast zu einleuchtend. Zu dieser ja nun wirklich weltbedeutenden Thematik, zu der du jetzt gerade gekommen bist, Souveränität. Souverän ist der, der über den Normalzustand,
den Normalfall garantiert, ne?
Der den Normalfall garantiert. Wunderbar. Wunderbar, aber nichts Besonderes. Weil der den Normalfall garantiert, das ist das Gute daran. Im Normalfall, solange der Normalfall herrscht, ist sowieso jeder souverän. Ja. Ne? Da passiert auch gar nichts Schlimmes. Der Normalfall in der Diktatur, wenn man sich normal unterwirft, gibt es kein Problem. Ne? Und der Witz bei dem Ernst Dümmer. Lass mich den Gedanken zu Ende führen, dann siehst du, worauf dieses bewusste Missverständnis hinauslaufen soll.
Ja, er muss ihn jetzt nicht führen, damit er ihn kennenlernen kann, den Gedanken.
Mich fasziniert Ernst Jünger sehr, also auch gerade wegen dem, was du gesagt hast, wenn souverän derjenige ist, der über den Ausnahmezustand verfügt, dann gibt es die Möglichkeit, ihn als kleinstes, letztes Arschloch, also als den unsouveränsten, hilflosesten von allen, dich hinzustellen, in die Menge zu fließen und in diesem Moment souverän zu sein. Und dann sind die ganzen, die gedacht haben, sie könnten den Normalzustand garantieren, nämlich vollkommen unsouverän. So wie Ernst Buff, hätte ich jetzt vorhin gesagt, wie George Buff, als er mit dem Flugzeug da durch die Gegend eierte und nicht mehr gesehen ward. Ne? Also deshalb finde ich natürlich leider bei aller Ambivalenz den Gedanken von Ernst Jünger von einer extremen Bedeutung. Und man muss diese beiden Elemente komplementär sehen, wenn man die Tragweite eines Souveränitätsbegriffs überhaupt sich klar machen will. Das entspricht übrigens genau dem, was du vorher in deinem Vortrag über Märtyrer und Leute, die frei werden, indem sie ihren eigenen Tod in Kauf nehmen, ja selbst geschildert hast.
Ja, also ich will dich doch mal korrigieren, wie eben auch deine verbreiteten Malkasten Düsseldorf hier einschreiten. Karl Schmidt hat dieses Diktum formuliert, wer souverän ist, wer über den Ausnahmezustand gebietet. Er hat aber, und das ist seine wirkliche Bedeutung und Größe als zeitgenössischer Autor, nicht mit diesem Diktum, da war er nur einer der vielen kleinen Nachbeter dessen, was von der Weimarer Verfassung her schon in jeder Feuilletonistenseele reproduziert worden war. Er war aber deswegen großer Autor, weil er sich selbst widerlegt hat. Nämlich mit der Aussage, dieser Ausnahmefall als der Ernstfall ist eben nicht mehr ins Kalkül der politischen, der kulturellen Produktion der Machtverhältnisse eins. Warum? Nehmen wir mal die Todesstrafe als sozialen Ausdruck der Souveränität, nämlich darüber zu bestimmen, ob jemand lebt oder nicht lebt. Ja? Dann ist dieser Todesfall zum Gegenstand der Unterhaltungsindustrie geworden. In dem Dekorumssystem der Ordnungen, höchstrangig ist die Stadtmauer, Sakralbauwerk ist die Stadtmauer, dann kommen die Kirchen, Tempel etc. Und am Ende ist die göttliche Tragödie, der geschichtliche Ablauf, das ist großrangig, hochrangig. Und am Ende ist der Ökonom auf dem Nachttopf, ja? Das ist sozusagen die Komödie, in der Dekorumsordnung tritt das ja so auf. Dann wurde durch die Massenkulturindustrie dieser erstrangige Fall, der Entscheidung über Souveränität, jetzt leben wir das Individuum durch den Herrscher oder durch die Rechtsordnung etc., zum Gegenstand der Unterhaltungsindustrie, das Hochrangigste wurde zum Gegenstand der Begaffungslust des Niedrigsten. Das heißt, wir gucken heute Töten von Menschen an mit den Augen der Komödianten, die bisher nur Prätendenten der neuen Ordnung, also Kaufleute milieuischen Zuschnitts, auf Nachttöpfen gesehen haben. Weil die Ökonomie und die Sexualität die rangniedrigsten Themen in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit den Aspekten des Glaubens, also der Ewigkeit, der Gottestreue etc. darstellen. Also sagt Karl Schmidt, leider eichen wir unser System heute nicht mehr auf das Höchstrangige der Ewigkeit als Frage nach Leben und Tod, denn die ist in die Massenunterhaltungsindustrie abgewandert worden. In jedem Krimi, den wir zugucken, geht es heute um Beförderung von Leben und Tod etc. Also können wir auch die Eichung nicht mehr an dem Gebot des Ernstfalls leben oder nicht ausrichten, sondern wir müssen die Eichung hinkriegen, ohne noch auf diese höchstrangige, göttlich legitimierte, staatsrechtlich, souveränitätstheoretisch begründete Autorität einzulassen. Aber wie eicht man dann eine Kultur, wenn es nicht mehr um das Eichmaß geht, unterwerfen oder Kopf ab? Ja? Wenn der Souverän nicht mehr Gehorsam erzwingen kann, dann diese Muster. Und das ist eben das, was jetzt danach folgt. In den hier auf der Ebene der Alltagswelten. Also geht es nicht mehr um diese Eichung, sondern um die Eichung an dem Versprechen auf Dauer. Der Tod mag zwar in der alten Hierarchie immer noch eine Realpräsenz der Ewigkeit gewesen sein, nämlich auf ewig Tod, das ist so permanent. Aber was eigentlich Dauer erzwingt, ist, dass alle tot sein werden. Das ist der Weg der Diktatur. Faschismus, Totalitarismus garantiert Ewigkeit, Paradies, Größe, Göttlichkeit durch das Versprechen, wir bringen euch alle um. Alle. Und der einzige Einwand gegen den Faschismus war, ihr kriegt es ja doch nicht fertig, ihr Arschlöcher. Ja, da sagen die russischen Strategen den Amerikanern, wenn ihr glaubt, mit Einsatz aller Atombomben, Wasserstoffbomben die Menschheit ausrotten zu können, dann irrt ihr euch gewaltig. Wir können euch rechnerisch vorführen, dass ein paar Kaffern in Afrika irgendwelche Leute im Ozean übrig bleiben. Wollt ihr das? Nein, da hört der Faschismus auf. Wo ich ein paar Leute finde, die meinem Schicksal entgehen, ist der Faschismus zu Ende. Faschismus ist eine Erzwingungsstrategie der Gültigkeit von höchstrangigen Werten, Ewigkeit, Dauer, Tausendjährigkeit, Göttlichkeit etc. in jedem Augenblick und auch gegenüber jedermann. Sobald ich ausrechne, ein paar Leute bleiben übrig, ist Schluss. Als der Speer dem Hitler vorgerechnet hat, Ja, aber Ihr verbrannter Erdebefehl wird dazu führen, ja, dass die deutsche Nation nicht mehr lebensfähig ist, sagt Wendler. Ja, das will ich ja gerade. Die sollen ja verschwinden, diese Schweine. Ja, unsere, also die Leute in deren rein rassischen, germanischen, ethnischen und sonstigen Superiorität denken, er sie gerade geführt hat, die sollen verschwinden, sollen ausgelöscht werden. Sie haben nichts anderes verdient. Möglichst alle, Herr Speer. Genau das will ich, was Sie da beklagen. Es geht ja alles kaputt, die nächste Generation kann nicht mehr lang leben. Genau das will ich. Das ist eben Faschismus, Totalitarismus. Und die andere Variante, die westlich demokratische, ist Garantie der Fesselung aller Trickenergien auf Außerordentlichkeit, das Dekaptivieren der herausragenden Gestaltung, das Runterschneiden auf das Normalmaß der Gleichförmigkeit, bloß nichts Außerordentliches, bloß nichts Abweichendes, bloß nichts Eigenständiges. Ja, das ist die westliche Strategie. Garantie normal null durch Einebnen aller Unterschiede, Mentalitäten und Einstellungen. Daher PC, das ist die demokratische Variante der faschistischen Meinungsdiktatur oder Zensurherrschaft. Politische Korrektheit sprechen heißt, Sie haben nur zu sagen, was innerhalb dieser Gleichmachertendenz tatsächlich allgemein akzeptiert werden kann. Eigene Meinungen sind nicht zugelassen. Es wäre ja ein Widerspruch gegen die Würde jedes anderen, der sich mit seinem Leben in dieses Maß einfügt und sagt, das Größte für uns ist die totale Ereignislosigkeit, das ewige Kaffee trinken, ja, die nie endende Ferienzeit. Alle, die im Westen in Demokratien leben wollen, die nächsten 80.000 Jahre mit ihrem Müll nebenan, der garantiert das nämlich, am Strand von Spanien liegen, in der Sonne braten und die Tequila trinken und nichts anderes tun, als sich von links nach rechts zu bewegen und den Arm mal hier raus und mal da raus zu werfen. Das ist die große Vision, die fantastische Vision der Demokratien im Westen. Die totalitären Östlichen waren eben, wie gesagt, alle tot, alles endet, komplett Schluss. Und uns hat vor dem Einsatz der Atombombe und der Wasserstoffbombe nur gerettet, dass intelligente amerikanische und russische Militärs, nicht Kulturintellektuelle, die waren dazu viel zu blöd, Militärs ausgerechnet haben, verehrte Herrschaften, wir können alle schmeißen und haben, alle Waffen zünden, es bleiben ein paar Kacheln übrig. Können wir das auf uns nehmen? Wir, die Elite der Menschheit, die solche Waffen baut, geht zugrunde in der Erfüllung der Ewigkeit. Wir besorgen das Programm Gottes, ewige Dauer, ja, und dann kommen so ein paar unterentwickelte Untermenschen noch wieder aus dem Busch raus und das Ganze geht wieder los, völlig unmöglich. Da haben die Amerikaner und Russen gesagt, so, jetzt ist Schluss mit der wechselseitigen Bedrohung. Wir machen jetzt Abrüstungsstrategien. Also einschwenken auf die westlich demokratischen Verfahren mit denselben Techniken. Was da Zensur oder was wir bei den anderen als Zensurterror nannten, nennen wir jetzt demokratisch gefordertes politisches Korrektheitsgewahr. Was wir da geißelten als machtgierige Dominanzstreben oder als ideologische Rechtfertigung von Aggression, nennen wir bei uns notwendigen Präventivkrieg. Ja? Was wir da geißelten als Sippenhaft und als extralegale Tötung und als Lagerhaltung etc., nennen wir bei uns Parallelsystem des Rechts für Terroristen beispielsweise, für Abwehr von unqualifizierten Bedrohungen. Präventive, ja, Schutzhaft hieß das im Dritten Reich. Heute heißt das in Schutz nehmen vor, ja, also einstecken, bewahren in einer Anstalt oder in Camps in Kuba etc. Für möglichst alle Zeiten. Ohne. Und so geht das weiter. Es sind sämtliche Qualifikationen, die wir im Westen gegenüber den östlichen totalitären oder deutschen faschistischen Regimes entwickelt haben, alle uns heute wiederfinden, ganz genauso. Und das bedeutet eben, dass es zwei gleichwertige Wege waren. Das muss man den Leuten mal klar machen. Auch der faschistische Terrorist, sozialistische Utopist etc. waren religiös, sagen wir so, analog zu religiösen Strategien, auf das Erzwingen von Größe des menschlichen Projektes, der Welt, der Natur etc., auf die Garantie von Dauer, beispielsweise unsere ganze medizinische Technik ist ja nichts anderes als dieses kleine Leben, wenn es auch prinzipiell auf 70, 80 Jahre beschränkt ist, doch in der Zeit auf Dauer zu stellen, zu garantieren, dass er nicht zusammenbricht, sich nicht verhungert, nicht durch Abschleifen der Gelenke, der Knie nicht mehr das repräsentieren kann, worum es uns eigentlich geht. Ewige Jugend, ewige Strahlen lachen, kein Altersfalten, kein Zeichen, dass uns die Natur überwältigen kann, indem sie uns den Zeitausdruck aufnötigt. Der ewiges Facelifting, das heißt ja nichts anderes als totalitär-faschistisches Regime der Erzwingung von maskenhafter, statuarischer, griechischer, klassischer Visagen. Und wir wollen das ja auch bis hin zu dem Punkt treffen, in dem wir in Konkurrenz zu den Göttern selber treten können. Ganze Kulturtechnik für alle Zeiten, allen Kulturen besteht nichts anderes als uns, genau diese Attributierung zu ermöglichen, die wir bisher auf die Götter anwenden.
Nach deren Leben können
wir
ja auch
besagen. So ist es ja auch. In jeder Hinsicht. Die Frage ist jetzt, wie kann man mit Carl Schmitt die große Bühne, theatert alles ein, die große Hierarchie, hier das heilige geschichtliche Größe, die Stadtmauer als der sakralste Bau, das sakralste Dokument der Menschheitsgeschichte. Das gilt für Humanisten. Das ist es. Das habt ihr euch noch nie klar gemacht. Heute heißt es die elektronische Schutzweile. Ja, die Stadtmauer. Wie kann man die Bühne, die diese Darstellung des Dekorums, ganz oben die Geschichte der großen Seelen, der historischen bedeutenden Persönlichkeiten, der Könige, der Ananke, der großen Naturerzählung etc., wie kann man, nachdem das alles runtergeholt wurde, auf die Banalität der Unterhaltungsdeinungsmetiers, wo man Shakespeares Könige auftreten lässt mit abgeschnittenen Knöpfen an der Hose, die Hose schneidet im Knie, wie heißt das dann mit diesen Gefangenenhosen? Punk-Look, ja? Die haben doch die Mode entwickelt, weil sie sich vorstellten, dass in die Asozialität, in die Verwahrung gedrängte Zeitgenossen, jugendliche Künstler, Prätendenten auf Größe und so weiter, eingelocht werden mit abgeschnittenen Knöpfen und weggenommenen Hosengurten. Und weil dann, wenn sie ins Gefängnis kommen und ihnen von den faschistischen Wächtern die Hosengürtel und die Knöpfe weg, rutscht die Hose nach unten. Und deswegen hat der Punk seinen Schritt hier auf der Knieebene. Ja? Und es geht tatsächlich als lebendes Zeichen eines ewig gefangenen, ewig eingekastelten potenziellen Gottes, der noch nicht aufgenommen ist, herum. Also es ist eine durchgängige Frage überall. Wie kann das Theater, nachdem es diesen Umkehrprozess, das Heiligste und Größte, Erhabenste, auf die Ebene dieser Signalements, von schlotternden Hosen, von bekackten Hintern, von Pissen auf der Bühne, ja, also es ist genau das, was das bürgerliche Theater immer als den niedrigsten Rang in allen klassischen Hierarchien des Dekorums seit dem 16. Jahrhundert, ist das, was wir heute machen, auf der Bühne pissen, kacken, vögeln etc., immer das niederrangigste mit je des Unterhaltungsmilieus gewinnen. Wie kann denn das ausgerichtet werden auf diese inhärente Logik des Kulturschaffens, nämlich Erzwingung von Dauer? Also einerseits die Antwort heißt, durch Vorführen der Wiederholbarkeit, des Recording. Technologisch gesehen ist der Recorder die Wiederauferstehungsmaschine. Denn das Recording bedeutet ja nichts anderes, als dass ich immer wieder erneut die Auferstehung der Figur in Bild und Ton erreichen kann. Das ist aber für uns ein zu beschränktes Verfahren, sozusagen rein maschinell-mechanistisches Verfahren. Es ist erst da wirklich bedeutend, wo das Theater es live macht, in der Realverdopplung des Publikums. Das heißt, einer wie ich steht da und zeigt, wie ich, ist ja kein Wunder, wenn er Millionen in der Tasche hat und große Maschinen, dass er was anderes kann, aber wenn er da sitzt, wie ich, jetzt in diesem Augenblick, sozusagen völlig unvorbereitet, ja, die Konfrontation mit der Ewigkeit besteht, das kann mir nur ein Schauspieler auf der Bühne sein. Also durch diese Ermöglichung der Wiederholung. Das ist eine der Strategien, in denen das Theater das leisten kann. Das zweite ist natürlich der gefeierte Weg der Thematisierung des mitgemeinten Sinns. Das heißt, der mitgemeinte Sinn etwa bei der Herabwürdigung des historisch Größten auf die Ebene des Kacken und Pissens der Komödie ist in dem Maße bedeutsam, wie mitgemeint ist. Das alles haben wir verloren. Wenn ich diese Kackfiguren auf der Bühne zeige, evoziere ich, wenn ich das Hässliche, das Kaputte, das Beschränkte, das Doofe auf der Bühne zeige, evoziere ich die Sehnsucht nach göttlicher Vollkommenheit, die Sehnsucht nach Schönheit. Der einzige Weg, sich auf Schönheit zu orientieren, ist nicht zu behaupten, dies ist die absolute Schönheit, sondern die absolute Hässlichkeit, die unerträgliche Hässlichkeit so zu penetrieren, dass bei den Betrachtern von alleine die Sehnsucht durch die Konfrontationsmessung, die Sehnsucht nach dem Schönen, wenigstens begrifflich, entsteht. Das ist eine zweite Technik, mit der das Theater arbeitet. Es produziert den mitlaufenden Gegensinn. Man liest es in dem Maße, also hier das Erniedrigungsgewerbe der Unterhaltung, man liest es in dem Maße als Hinwendung auf das nicht mehr mögliche große Glaubwürdige, indem es eben sich von der Demonstration, sagen wir Keinscher oder welcher schauspielerischen Stufenqualität auch entfernt hat. Und je entfernter, desto größer wird die Sehnsucht. Ich gehe also zweitens ins Theater, um zu erleben, was wir als Eingebüßte haben, was wir alles verloren haben, vielleicht sogar verloren mussten, um auf eine neue Glaubwürdigkeitweise, auf das Schöne, auf das Absolute, auf das Totale, auf das Endgültige, das Paradiesische und Göttliche orientiert zu werden. Denn anders als im konkreten Erleben des beschränkten, fragmentierten, hässlichen, privatistischen, kann ich mich gar nicht mehr auf die Größe beziehen. Das ist also eine zweite Strategie, die allgemeine Theatergeschichte der Moderne vollzogen worden ist. Ich glaube, dass es bisher keine weiteren gibt, außer Spezialistentechniken wie bei Beckett. Da muss man aber dann schon wirklich genau hingucken. Das ist also die Artikulation des Moments, um den es geht. Stillstellung, aufhören, enden, sodass das Theater dann das zum Thema macht, was im natürlichen Enden nicht mehr möglich ist. Wenn ich sterbe, kann ich über das Sterben kein Essig. Ich kann es anderen nicht vorführen. Denn heutzutage kommen nicht mal meine Brüder, Frauen, Verwandten an mein Totenbett, um zu sehen, was Sterben bedeutet. Sehen ein paar Leute in der Klinik und damit ist es aus. Ein paar spezialistische Verfahren. Dann drittens, was ich mir hier im Hinblick auf das Basislager Theater, wie bei uns Basislager Universität, Basislager Sammlung etc. verspreche, ist, und was wir hier machen, ist eine typische Basislagerbesprechung. Ja, auf der Luftwaffenbasis sitzen die Piloten und MG-Schützen und Richtfunker in Uniform da, der Kommandant gibt eine allgemeine Lagedarstellung, der Wind kommt von da, Wolken, Achtung, Gewitter, ungünstige Verhältnisse, ja. Und dann gehen die kleinen Truppen los. Der eine jagt einen Yeti, weil das Basislager auf 2800 Meter liegt, und dann muss er 5000 Meter hinter dem Yeti her, der dritte will neue Kristallform des Schnees erobern, aber alle kommen immer wieder zurück ins Basislager, machen sich aneinander stark und kenntnisreich, haben die Nahrungsmittel, leider hier schon wieder keine, gespeichert, Süßigkeiten, Blätterteig-Krokant, ja. Wenn du es erreichst, ewiges Krokant. Also dann würde ich mir die Irren vorstellen, wie sie ihre Brüste aus Blätterteig-Krokant entgegenhält. Unter diesem Bild wäre ich zu jeder kulturheldischen Tat noch so barbarischen Ausmaßes hinterlassen. Also kommen wir zurück, was ich mir jetzt hier erwarte, ist gerade, dass mit diesem Kastorf, und sagen wir mal generell, wurde ja eigentlich sagen, mit dem Volksbühnenmodell zurück 100 Jahre bis zur Begründung des Gedankens. Volkshochschule,